Im Hamsterrad, das ist der Titel unserer Radio-Wissen-Sendung heute. Wir wollen wissen, woher das eigentlich kommt, dass wir immer alle gestresster sind, immer weniger Zeit haben und sich die Welt scheinbar immer schneller dreht. Unser Studiogast heute hat sich mit diesem Phänomen auch aus kulturwissenschaftlicher Sicht beschäftigt. Wir hatten Gelegenheit, vor der Sendung mit Professor Manfred Koch zu sprechen. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur in Basel und hat ein Buch zum Thema geschrieben, und zwar zum Thema Faulheit. Faulheit, eine schwierige Disziplin, so der Titel. Guten Tag, Professor Koch.
Guten Tag.
Professor Koch, warum fällt es uns so schwer, faul zu sein?
Wir haben im Grunde im Lauf von mehreren Jahrhunderten, vielleicht etwa 500 Jahre jetzt, einfach diese Arbeitsmoral internalisiert. Das heißt, es steckt so tief in uns drin, dass wir es nicht mehr so einfach jetzt quasi per Knopfdruck abschalten können. Historiker reden davon, dass es etwa, sagen wir es, seit der Neuzeit, seit dem Beginn der Neuzeit, also seit dem 16. Jahrhundert, einen langwierigen Prozess der sogenannten Sozialdisziplinierung gegeben hat, in dem das eben erfolgt ist, dass ein Arbeitszwang, der zunächst mal ganz äußerlich auf die Menschen ausgeübt wurde, immer mehr verinnerlicht wurde, bis eben der fleißige Bürger herauskam, so etwa erfolgreich, kann man sagen, ab dem 19. Jahrhundert.
Wenn wir von der Faulheit sprechen, vielleicht müssen wir eigentlich erstmal erklären, was das überhaupt ist. Wie würden Sie denn Faulheit definieren?
Man kann Faulheit nicht einfach über die ganze Geschichte hindurch definieren, sondern man muss gucken, was in bestimmten geschichtlichen Epochen als Faulheit den Menschen angekreidet wurde. Und da kann man tatsächlich sagen, dass Faulheit in unserem Sinn erst in dieser Zeit eigentlich entstanden ist. Also dass als höchster Wert einer Gesellschaft eben die Arbeitsdisziplin gilt. Und wer in irgendeiner Art und Weise nichts tut, müßig geht, wie es heißt, der wird dann als faul diskreditiert. Aber das ist tatsächlich eine Erfindung eigentlich unserer modernen kapitalistischen Gesellschaft und wäre früheren Gesellschaften überhaupt nie eingefallen. Also ältere Gesellschaften, vormoderne Gesellschaften hatten, wie Historiker das nennen, eine Musepräferenz. Das heißt, als gutes Leben galt eigentlich ein untätiges Leben, jedenfalls ein Leben, das nicht mit mühseliger Erwerbsarbeit verbunden war.
Also es gab eine Zeit, in der Faulheit durchaus etwas Positives war.
Ja, nur wäre damals niemand auf den Gedanken gekommen, das jetzt einfach Faulheit zu nennen, sondern es hieß Muse.
Wo hat das Schicksal seinen Lauf genommen? Wer hat damit angefangen mit dem Ende der Faulheit?
Das ist schwer, da jetzt mehr oder weniger eine Zäsur zu nennen. Es ist klar, dass das nicht von einem Tag auf den anderen gekommen ist. Irgendjemand erschien und hat uns, wie man damals gesagt hat, den Faulteufel ausgetrieben.
Aber wenn wir uns mal in der Literaturgeschichte umsehen, gibt es da irgendwie diesen einen Moment, wo die Menschen aufhören mussten, faul zu sein?
Ja, wenn wir es auf die Literatur beschränken, da kann man natürlich sagen, wir haben den klassischen Text des Genesis 3, also die berühmte Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies. Da ist der Mensch tatsächlich schlagartig zur Arbeit verdammt worden. Adam und Eva haben gesündigt, haben vom Baum der Erkenntnis gegessen, werden dafür vertrieben. Und dann heißt es ja in dieser berühmten Passage des ersten Buch Mose, dass der Mann ab jetzt eben im Schweiße seines Angesichts den Acker bestellen muss und die Frau unter Schmerzen gebären, aber natürlich auch sonst arbeiten muss. Also das wäre sozusagen ein historischer Einschnitt, jedenfalls in der Mythologie. Und in gewisser Weise muss man sagen, ist das Christentum tatsächlich eine Arbeitsreligion. Also Sie finden beispielsweise im Neuen Testament diesen berühmten Satz im Paulusbrief an die Thessalonicher: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist natürlich schon gerade in so einem kanonischen Text eine sehr, sehr wichtige Verkündigung. Natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, gibt es auch eine Geringschätzung der Arbeit, auch in der Bibel. Christus hat seine Jünger von der Arbeit wegberufen und hat das Kontemplative der Religion, dem spirituellen zugewandte Leben als das Eigentliche ausgezeichnet. Also das ist auch eine widersprüchliche oder eine zweiseitige Angelegenheit.
Uns Deutschen und den Schweizern, Sie sind ja jetzt gerade in der Schweiz, wird ja immer besonders viel Fleiß nachgesagt. Ist das auch in der Religion begründet?
Ja, also es gibt einen berühmten Text von Max Weber, dem eigentlich Begründer der deutschen Soziologie, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in der er die These aufstellt, dass es eben vor allem der Protestantismus war, der dann auch diese sprichwörtliche protestantische Arbeitsmoral hervorgebracht hat. Und bis zu einem gewissen Grad kann man das tatsächlich auch unterschreiben, also dass vor allem in kalvinistischen Kulturen dieses extreme Arbeitsethos sich durchgesetzt hat, das dann zum Teil auch ganz praktisch den Leuten eingeimpft wurde. Also in den Niederlanden beispielsweise sind im 16. und 17. Jahrhundert sogenannte Zuchthäuser und Arbeitshäuser eingerichtet worden, in denen Bettler oder Gaukler oder Prostituierte, ohne dass sie irgendwas verbrochen hatten, interniert wurden und einfach zur Arbeit geprügelt wurden, bis dann irgendwann das ganze Volk das so weit verinnerlicht hatte, wie gesagt, dass sie freiwillig so fleißig wurden. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die sich sehr schön an kalvinistischen Ländern beobachten lässt und gerade in den USA, also dem Land, das von Puritanern dann ursprünglich bevölkert wurde, zu einer allgemeinen Arbeitsbesessenheit geführt hat. Also die Gesellschaft, die mit Sicherheit am stärksten von dieser kalvinistischen Arbeitsbesessenheit geprägt ist, das ist natürlich die Gesellschaft der USA, die ursprünglich ja von puritanischen Auswanderern begründet wurde. Und da kann man das im Grunde ja heute noch sehr, sehr gut verfolgen, auch diese Verknüpfung von Religiosität und Arbeitsmoral, also die Vorstellung, dass wer nicht gesellschaftlich durch seine Arbeit erfolgreich ist, in gewisser Weise dann auch nicht von Gott ausgezeichnet wird.
Passenderweise begehen wir ja heute den Reformationstag. Also wäre es vielleicht ein Zeitpunkt, irgendwie sich vielleicht auch wieder zurück zu besinnen oder sich einmal andere Völker anzusehen. Wie sieht das denn in anderen Kulturen aus? Sind die auch so besessen von der Arbeit? Wenn wir mal den Blick nach Asien richten, die haben eine andere Religion, aber es scheint, dass sie doch auch sehr, sehr viel arbeiten, vielleicht sogar mehr als wir.
Jein, würde ich jetzt mal antworten. Ja, man kann grob sagen, dass in Europa ja so etwa ab dem 18. Jahrhundert, spätestens mit Rousseau, eine Auflehnung gegen diese moderne Fleißkultur eigentlich beginnt. Und ab da wird dann auch regelmäßig verwiesen auf die östlichen Kulturen, also zunächst mal auch natürlich die Südeuropäer, aber dann vor allem eben auch die östlichen Kulturen, in denen die Menschen eigentlich sehr viel genussreicher leben und eben vor allem danach streben, nichts zu tun, also sich nichts abzuplagen. Das ist dann so ein richtig gehender Topos, also auch von den Indern oder von den Chinesen, die es eben verstehen, den Tag vor sich hinplätschern zu lassen und sich nicht derart abplacken. Man hat es auch eigentlich lange so gesehen und jetzt haben wir das merkwürdige Phänomen, dass eine ursprünglich taoistische Kultur wie China in ganz anderem Maß arbeitsbesessen noch ist als wir. Also die religiöse Prägung kann allein nie dafür verantwortlich sein, wie dann im Endeffekt eine Gesellschaft sich zur Arbeit stellt, sondern da kommen mehrere Faktoren zusammen. Und in China ist es ganz offensichtlich jetzt eben der Einbruch des modernen Kapitalismus, der dann ältere religiöse Barrieren schlichtweg beseitigt.
Wenn wir mal ganz weit in der Geschichte zurückgehen und uns die Griechen und die Römer ansehen, wie war das denn bei denen? Die waren oft im Krieg, aber von Stress haben sie jetzt nicht unbedingt gejammert. Wie war das bei denen?
Nein, also Griechenland, das alte Griechenland ist eine Kultur, die tatsächlich ganz hochgehalten hat, das Ideal von Muse. Also es gibt diesen berühmten Satz von Aristoteles, wir arbeiten, um müßig zu sein. Also Arbeit ist zwar notwendig, lässt sich nicht vermeiden, aber der Zweck kann eigentlich nur sein, dass man freie Zeit bekommt, um müßig zu sein in einem sehr weiten Sinn. Also man kann in der Zeit philosophisch nachdenken, man kann lesen, man kann musisch tätig sein. Es ist also nicht einfach Rumblungen gemeint. Aber natürlich war das eine Elitenkultur. Also die Arbeit wurde dann eben von einer eigenen Klasse erledigt, eben vor allem den Sklaven und die freien Polisbürger. Die freien Stadtbürger haben dann eben auch die Möglichkeit gehabt, sich diesen höheren Dingen zu widmen. Arbeit war etwas eigentlich Erniedrigendes und sie haben das bis heute im Neugriechischen. Im Neugriechischen ist das Wort für Arbeit dulia, also dulaia, geschrieben und da steckt doulos, der Sklave, drin.
Also ohne Sklaven hätten die auch keine Zeit für Muße gehabt. Sind wir denn heute die modernen Sklaven geworden?
Ja, also das ist ja fast auch schon wieder ein feststehender Topos, dass man sagt, wir sind eigentlich übergegangen zu einer Selbstversklavung unglaublichen Ausmaßes, also eine Tyrannei, die wir uns selber durch unsere Arbeitswilligkeit, unsere Arbeitsbesessenheit auferlegt haben. Heute sind es diese ganzen Bereiche wie Selbstmanagement, Selbstoptimierung, in der wir uns mehr und mehr verwandeln auch in ein Selbst, also man nennt es Quantified Self, also dass wir uns selbst mehr und mehr als Datenmenge erfassen, die man eben, wie es mit Daten ist, durch Messung noch steigern kann. Und wer sich heute eben zum Beispiel an sein Smartphone anschließt, um permanent seine Körperfunktionen zu überprüfen, der ist natürlich auf dem richtigen Weg, um dann durch permanentes Abfragen und Verbessern von Daten auch noch ein leistungsfähigeres Subjekt zu werden. Und das ist natürlich eine Form von Sklaverei.
Wenn wir trotzdem noch mal einen Blick zurück in die Geschichte werfen, diese Versklavung unserer Gesellschaft, hat das angefangen mit der industriellen Revolution? Wenn man sich die Bilder von damals anguckt, denkt man eigentlich, die Menschen hatten sehr viel mehr Stress, sehr viel härtere körperliche Arbeit. Warum ist der Stress ein Phänomen unserer Zeit?
Also natürlich ist, was damals an Arbeit geleistet wurde, ganz furchterregend. Also Mitte des 19. Jahrhunderts hatten Fabrikarbeiter einen Stundentag von 14 bis 16 Stunden und 80 bis 85 Stunden Wochenarbeitszeit. Das waren natürlich Verhältnisse, die man auf keine Weise glorifizieren oder verklären dürfte. Das hat im Grunde aber diese ganze Erziehung zur Arbeit hat schon sehr viel früher eingesetzt. Wie gesagt, mit der Einrichtung von solchen Zuchthäusern im 17. Jahrhundert, die übrigens, das muss man dazu sagen, keine Anstalten für Kriminelle waren, sondern tatsächlich Besserungsanstalten für die Faulen. Und da beginnt dieser Sozialdisziplinierungsprozess, der dann im 19. Jahrhundert in dieser gnadenlosen Ausbeutung des Fabrikproletariats eigentlich einen Höhepunkt findet. Also wie gesagt, da soll man nicht in irgendeiner Art und Weise in eine Art Romantik verfallen. Es ist wunderbar, dass wir heute mehr Freizeit zur Verfügung haben. Es ist nur eben dieser seltsame Effekt, dass wir sie nicht nützen, um müßig oder müßiger zu werden, sondern eben noch mehr hineinpacken, eben auch mehr eigentlich noch leisten wollen in der Freizeit, noch mehr Erlebnisse reinpacken in eine bestimmte Zeiteinheit. Und deswegen natürlich uns immer mehr auch abhetzen und das Gefühl haben, eigentlich alle Ruhe verloren zu haben.
Wann ist dieses Thema Entschleunigung denn zum ersten Mal in der Geschichte aufgetaucht?
Also der sicher wichtigste Theoretiker in dieser Entwicklung ist Rousseau im 18. Jahrhundert. Das ist der erfolgreichste Schriftsteller des 18. Jahrhunderts überhaupt, der mit enormer Wirkung gesagt hat, warum hetzen wir uns eigentlich derart sinnlos ab? Warum muss alles eigentlich immer produktiver und immer schneller werden? Und Rousseau hat ja dann eben auch mit dazu beigetragen, dass dieses Ideal des edlen Wilden in Europa entstand. Also dass gesagt wurde, schaut euch doch mal den Karaiben, wie er es genannt hat, an, der 8 Stunden ruhig am Ufer sitzt und seine Angel ins Wasser hält und der dabei nichts vermisst und der eben auch glücklich ist, wenn er dann eben 1, 2 Fische hat, die er nach Hause trägt, denn das reicht ja vollkommen.
Wer sind denn die guten Wilden heute? Von welchen Nationen können wir heute noch etwas lernen?
Natürlich haben wir die Tendenz, dann fremde Kulturen, die tatsächlich noch ganz anders funktionieren als unsere, zu verklären. Aber im Zeitalter der Globalisierung kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass es solche Restbestände noch lange gibt, also wenn es es überhaupt noch gibt. Und Sie haben ja dieses merkwürdige Paradox auch des Tourismus, dass wir, die wir abgehetzt sind, dann in solche Weltgegenden reisen und uns mehr oder weniger erholen wollen, indem wir da zum Beispiel erleben, wie Menschen noch langsamer und entspannter leben. In dem Moment aber, wo wir da auftauchen, bringen wir Geld in Umlauf und der ganze kapitalistische Kreislauf geht auch in diesen fernen Ländern zum Beispiel durch Tourismus los. Also damit wir dann dort ausruhen können, müssen andere etwas schneller und effektiver arbeiten und das ist für uns ja auch ganz selbstverständlich. Also dass wir dann verlangen, dass für unsere Ruhe die anderen noch sehr viel schneller werden. Also ich glaube, relativ pessimistisch, diese Orte des Rückzugs, wenn es sie noch gibt, die werden immer weniger und im Augenblick sehe ich da keinen großen Ausweg.
Wir haben viel über Muße gesprochen. Sie als Literaturwissenschaftler lesen viel. Manche Menschen haben schon dafür gar keine Zeit mehr. Sie sagen schon, das ist Stress für Sie. Was halten Sie dagegen?
Da kann ich im Grunde nur sagen, also wenn jemand sowas sagt, Lektüre ist Stress für mich, dann ist das traurig und dann ist das fast, müsste ich sagen, kulturpessimistisch für mich ein Zeichen von Verfall. Also wenn das schwindet, die Fähigkeit, sich die Muße zu nehmen, einen guten Roman zu lesen oder einfach mal sich hinzusetzen und zum Beispiel auch mal eine halbe Stunde über ein Gedicht nachzudenken, dann ist das für mich jetzt natürlich speziell auch von meinen Interessen und von meinem Beruf her ein ganz, ganz trauriges Zeichen. Und in gewisser Weise bin ich da natürlich auch privilegiert, weil ich einen Beruf habe, in dem so eine Art Muße dann fast zwangsläufig eingebaut ist. Also bei mir gehört es dazu. Ich muss lesen, ich tue das natürlich sehr gern. Und diese Pflege der Muße ist aber dann Teil eines Berufsbilds. Und ich würde mir natürlich wünschen, in einer Gesellschaft zu leben, wo diese Lesekultur sich doch noch hält. Also ganz so schlimm, wie jetzt auch behauptet wird vielfach, dass es ganz untergeht, dass das Buch ganz verschwindet und die Leute mehr oder weniger nur noch über Bildschirmen oder Smartphones sitzen und Bild auf Bild an sich vorüber flitzen lassen. Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da ist schon noch ein gewisser Widerstand da und eine Haltbarkeit auch der alten Buchkultur.
Professor Koch, vielen Dank für diese Information. Manfred Koch ist Autor des Buches Faulheit, eine schwierige Disziplin. Er lehrt als Professor für neuere deutsche Literatur in Basel. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.